Ja, ein wunderschöner guten Morgen. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Vor allem zu so einem köstlichen Thema. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, oder ich habe es noch ein bisschen erweitert. Köstlich, nahrhaft, gesund. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen gut gefrühstückt habt. Bei mir kommt schon wieder der Hunger. Ich freue mich schon auf die Cafeteria danach, auf all die Köstlichkeiten, die draußen stehen. Ich möchte gern mit uns einen Text anschauen, den ich heute mal nicht auf PowerPoint habe, aber euch vorlesen werde und euch mit hineinnehmen werde, Matthäus 4, Vers 1 bis 11, wo es um die Versuchung Jesu geht und wo ich einfach so beeindruckend finde, was Jesus dort erlebt, wie er damit umgeht und was wir auch da für unser Leben lernen können. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, ja, wie kann ich denn stark werden? Wie kann ich denn meinen Lebenshunger stillen? Aber wie kann ich auch den Versuchungen widerstehen, die ich erlebe im Alltag? Und Matthäus 4, Vers 1 bis 11 ist so eine Stelle, wo wir erleben, dass Jesus nicht einfach nur problemlos über die Erde gegangen ist, sondern dass er als Mensch auch Versuchungen erlebt hat. Wir können ja gerade mal die ersten beiden Verse, möchte ich euch gerne vorlesen. Da heißt es, danach, also nach seiner Taufe, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Zunächst mal finde ich das unglaublich beeindruckend oder wichtig festzustellen, dass Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt wird, um vom Teufel versucht zu werden. Vielleicht haben wir so die Vorstellung, dass wenn der Heilige Geist in unserem Leben regiert, dass er uns dann auf die Obstplantagen führt, dass er uns dann an die Oasen führt, wo Wasser ist und Reichtum und Überfluss und wir jedes Problem einfach mit dem Finger wegschnipsen können oder gar keine Probleme mehr erleben. Jesus hat es völlig anders erlebt in seiner Zeit auf dieser Erde. Das war kein Spaziergang, sondern er wurde auch vom Geist Gottes in die Wüste geführt und wurde dort vom Teufel versucht. Vielleicht sind wir ja sehr moderne Menschen und denken, ja, das mit dem Teufel, daran haben die früher geglaubt und heute glauben wir nicht mehr daran. Ich persönlich finde es nicht so kompliziert, an den Teufel zu glauben. Wenn ich in die Welt schaue und die Wirklichkeit des Bösen erkenne, sehe, was in unserer Welt geschieht, dass wir eben nicht alle nur gut sind, dass nicht nur Gutes geschieht, dann sehe ich auf der einen Seite die Macht des Bösen, aber natürlich auch das Wirken der Menschen. Unsere Medien neigen ja dazu, wenn Katastrophen oder Attentate oder so Amokläufe geschehen, dann werden Menschen eigentlich immer als entmenschlicht dargestellt. Wir halten das kaum aus zu sagen, dass wir als Menschen fähig sind, Massenmord zu begehen. Oder wir reden zum Beispiel, diese Woche habe ich das gelesen, dass im Zweiten Weltkrieg gab es einen besonders brutalen SS-Mann in Frankreich, in Lyon, der hieß dann Schlechter von Lyon, den nennen wir Schlechter, oder? Oder Monster. Bestien, Dämonen, wir entmenschlichen solche Menschen. Wir tun so, als sei das gar nicht menschlich. Dabei war das ein Mensch, der dort Menschenversuche gemacht hat, mit glühenden Haken oder sonst irgendwie Juden gequält hat, Leute verprügelt hat, Frauen vergewaltigt hat, sie von Hunden, mit Hunden vergewaltigt hat. Unvorstellbare Sachen eigentlich. Das waren Familienväter, deutsche Familienväter, die in Russland Frauen vergewaltigt haben, Leute totgeprügelt haben und was weiß ich, was alles gemacht haben. Es sind Menschen, die diese Welt zerstören. Und ich glaube aber auch, dass erkennbar ist, dass dahinter und in dieser Welt ein Gegenspieler Gottes am Werk ist. Für die Bibel ist es kein Problem. Für mich auch kein Problem. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es diesen Gegenspieler gibt. Nur ist er nicht so, wie wir uns den vorstellen, oder? Wir haben uns vielleicht vom Teufel so ein Bild gemacht mit der bösen Fratze, der uns hinter der nächsten Ecke auflauert. Die Bibel stellt uns völlig anders dar. Wenn wir aber gleich sehen, wie er darstellt. Und vor allem ist es ganz interessant, wie Jesus dem Teufel begegnet. Beginnen wir mal damit. Also Jesus ist 40 Tage am Fasten, er hat Hunger, das erscheint völlig normal zu sein. Ich habe jetzt ein paar Stunden nichts gegessen, habe schon wieder Hunger. Er war 40 Tage am Fasten, 40 Tage und Nächte am Fasten. Und wir erfahren, was am Ende dieser 40 Tage und Nächte geschieht. Eben, er ist nicht nur hungrig, sondern es kommt dann auch der Teufel und dann geschieht die Versuchung. Und da heißt es, da trat der Versucher an ihn heran und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Also zunächst mal ist es spannend, dass der Teufel einfach bei dem ansetzt, was bei Jesus da ist. Er hat Hunger. Und er soll aus Steinen Brot machen. Und dann finde ich es unglaublich spannend, wie Jesus reagiert. Hey, wenn wir einen Hollywood-Film drehen würden, wenn wir die Geschichte Jesu entwerfen würden, was würde dann passieren, wenn der Teufel auf den Plan kommt und ihm steht Gottes Sohn gegenüber? Ja, dann würde doch wahrscheinlich er sein Laserschwert zücken, so. Zücken, bang, bing, bung. Und der würde irgendwie dahin sinken. Und hinweg wäre der Widersacher. Macht Jesus das? Jesus könnte auch sagen, hey, ich bin hier der Chef. Mach dich vom Acker. Sagt er dann auch, aber nicht am Anfang. Was macht Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist in diese Welt gekommen als der, der Gott ist, aber wirklich Mensch wird. Wie reagiert Jesus? Mit übernatürlichen Fähigkeiten und Mächten? Er reagiert so, wie jeder von uns auch reagieren könnte. Er reagiert gar nicht mit irgendwelchen speziellen Mitteln. Er zitiert die Bibel. Er sagt in Vers 4, auf das Angebot, aus Steinen Brot zu machen, sagt er nicht, ich kann das nicht, sondern er sagt, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus sagt, hey, in der Situation möchte ich diesem Angebot gar nicht Folge leisten, sondern ich verlass mich auf das, was in Gottes Wort steht. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und er zitiert damit aus 5. Mose 8, Vers 3, wo Mose davon spricht, dass das Volk Israel auch 40 Jahre lang in der Wüste war und dass es dort gefastet hat oder Nahrungsmangel erlebt hat und dass Gott ihnen Gebote gegeben hat und auch Wachteln zum Essen. Also er hat ihnen sowohl leibliche Nahrung gegeben als auch geistliche Nahrung. Und Mose ist es wichtig, an dieser Stelle ihnen zu erklären, in 5. Mose 8 ist es ihm wichtig zu erklären, hey, Gottes Wort ist für uns lebensnotwendig und wir müssen uns als Nation an Gottes Wort halten, damit unsere Nation Bestand hat. Und diese Wahrheit nimmt Jesus jetzt und wendet sie auf seine Situation an. Er sagt, ich vertraue doch Gott, der kann mich doch versorgen. Mein Vater kann mich doch versorgen. Der lässt mich doch nicht in der Wüste verhungern. Ich muss mir doch nicht mit meiner eigenen Macht da Wunder tun, sondern ich kann mich darauf verlassen. Ich will dir auch nicht Folge leisten, Teufel. Sondern ich will Gottes Wort treu sein. Und vor allem möchte ich Gottes Wort mehr schätzen als das, was ich mir selber geben kann. Das, was er gesagt hat, will ich tun. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie bodenständig Jesus reagiert. Wie bodenständig Jesus reagiert. Er zitiert einfach die Bibel. Das heißt natürlich, dass er vertraut war mit Gottes Wort. Dass er diese Geschichte gekannt hat. Dass er sie gelernt hat. Und wir lesen das ja auch in der Bibel, dass Jesus in gewisser Weise eine religiöse Ausbildung genossen hat. Als 12-Jähriger saß er mal in den Tempeln und hat mit den Schriftgelehrten diskutiert. Und sehr wahrscheinlich ist das ein Beispiel dafür, mit 13 Jahren ist man eigentlich im Judentum religionsmündig geworden. Damals gab es zwar noch keine Bar Mitzwa, wie es heute gab, aber Jesus hat vermutlich, wir wissen aus rabbinischen Texten, die sind eigentlich nach Jesu geschrieben worden, aber widerspiegeln vermutlich zu einem Großteil auch Regeln und Gebräuche aus der Zeit Jesu, dass man mit 5 Jahren ungefähr angefangen hat, die Kinder zu unterrichten. Und man hat in der Regel in der Synagoge gelernt. Man hat in der Synagoge sich mit Gottes Wort beschäftigt. Und natürlich hat man auch zu Hause gelernt. Ein Beispiel ist auch das Passafest. Denn beim Passafest, da gab es immer diesen Jungen, der den Vater fragen musste, warum feiern wir dieses Fest eigentlich? Dann hat der Vater ihm die Geschichten erzählt. Und so wurde Gottes Wort weitergegeben. Und vermutlich hat auch Jesus diese Art von Ausbildung genossen, dass er zu Hause von seinem Vater und von seinen Eltern Dinge erklärt bekommen hat. Dass er in die Synagoge gegangen ist, gelesen hat. Und wir lesen das im Lukas-Evangelium, wo er als 12-Jähriger im Tempel ist, dass es dann heißt, er nahm dann auch zu an Weisheit und Kraft. Also er scheint wirklich einen Lernprozess durchgemacht zu haben. Jesus war mit Gottes Wort vertraut. Und diese Versuchung, sich selbst das zu geben, was er jetzt in diesem Moment braucht, dieser Versuchung konnte er widerstehen, weil er Gottes Wort kannte. Und weil er wusste, was dort stand. Weil er ihm auch geglaubt hat. Und weil im richtigen Moment er auf das Richtige zurückgreifen konnte. Und ich glaube, dieser Satz, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, den finde ich so unglaublich stark und hilfreich. Das heißt doch, Gottes Wort ist Nahrung für mein Leben. Gottes Wort, das, was er mir sagt, das hilft mir, mein Leben zu gestalten. Das muss ich aufnehmen. Daran muss ich mich orientieren. Wir lesen mal es gibt ja viele Worte, die den Wert von Gottes Reden, Gottes Wort bestätigen. Ich möchte euch eines vorlesen aus Psalm 119, Vers 103 und 104. Da heißt, deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Weg der Lüge und der Falschheit. Wenn wir als Christen wissen möchten, was Gott von uns will, wenn wir Versuchungen widerstehen wollen, wenn wir mit unserem Leben Gott nachfolgen wollen, brauchen wir dann wie Jesus auch Schriftkenntnis? Müssen wir die Bibel lesen? Natürlich sagen wir lesen die Bibel. Aber Jesus macht uns deutlich, hey, ohne diese Vertrautheit mit Gottes Wort, ohne dass du dich davon ernährst, ohne dass du das aufnimmst, in dich aufsaugst, dass es dir auf der Zunge zergehen lässt, dass du es verstehst und anwendest auf dein Leben, kannst du diesen Versuchungen nicht widerstehen. Und Jesus widersteht allen 3 Versuchungen in diesem Text nur mit Bibelzitaten. Er könnte ja viele andere Dinge machen, aber er nimmt die Bibel zur Hand, Wort im übertragenen Sinn. Ich glaube, er hatte das im Herzen, er hatte keine Schriftrollen dabei, gab ja noch keine Erfindung des Buchdrucks damals und Buchhandlungen und WLAN und Smartphones, wo wir digitale Bibeln drauf haben. Hörbibeln gab es auch noch nicht. Aber das war da in seinem Herzen und er konnte aus diesem Reichtum schöpfen und davon zehren und sich ernähren. Und ich frag mich, wie ist das in unserem Leben? Wie geschieht das in unserem Leben, dass wir Bibel lesen, dass wir vertraut sind damit? Vielleicht habt ihr schon seit Jahren was ausprobiert. Ich möchte euch gerne ermutigen oder zumindest ermöglichen, dass ihr was anderes ausprobiert. Ich finde es sehr, sehr, ich weiß nicht, eine Zeit lang habe ich einen Bibelleseplan gehabt, wo für jeden Tag ein paar Verse angegeben waren und dann eine Auslegung war. Das ist wertvoll und gut, das finde ich, da kann ich auch sehr gute Hilfen empfehlen. All die Sachen vom Bibellesenbund sind natürlich eine Bereicherung. Was mich fasziniert hat, ist, als ich angefangen habe, die Bibel fortlaufend zu lesen. Mich hat es immer geärgert, dass ich dann irgendwo mittendrin aufgehört hat und dass ich zu Ostern immer die Ostergeschichte lesen musste und zu Weihnachten die Weihnachtsgeschichte. Und ich habe gedacht, ich möchte auch gerne fortlaufend lesen. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Ich habe in meinem Büro und in unserem Schrank mal alle, oder nicht alle, aber verschiedene Bibelausgaben im Taschenformat rausgeholt. Ich möchte euch ermutigen, vielleicht ist es ja mal eine Option, das auszuprobieren. Einfach so ein Evangelium oder ein Römerbrief oder einen ersten Johannesbrief habe ich, oder die drei Johannesbriefe. Nehmt das doch mit, lest das im Zug oder wenn ihr mal Pause habt. Ihr könnt einfach fortlaufend da drin lesen, streicht euch an, was wichtig wird. Fragt Gott, was er euch sagen möchte für euer Leben. Nehmt das mit, streicht an, schreibt drin rum. Hey, wir haben so viele Möglichkeiten. Hörbibeln. Warum kaufen wir uns keine Hörbibeln, um unterwegs zu hören? Wir haben alle Smartphones, wir sind so oft im Zug und im Auto unterwegs. Gute Gelegenheiten, um Gottes Wort zu hören und aufzunehmen. Wir haben, es gibt sogar ein Podcast, BibleTunes.de, den ich empfehlen kann, wo für jeden Tag ein kurzer Bibeltext vorgelesen wird und dann auch erklärt wird. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, da mal drüber nachzudenken, wie ernähre ich mich? Wovon ernähre ich mich? Was nehme ich mir als geistliche Nahrung auf, so um dem geistlichen Kampf Bestand zu halten? Mein Vater hat immer gesagt, wenn man gewisses, also ist ein bisschen der derbe Ausdruck, aber ich fand ihn immer sympathisch, wenn er was nicht so wertvoll fand, irgendwelche Fernsehfilme oder sonst Beiträge, mit denen man sich beschäftigt hat, hat er gesagt, das ist geistiger Dünnschiss. Ist ein bisschen derber Ausdruck, okay. Aber ich finde, wir müssen uns doch mal fragen, wovon ernähre ich mich eigentlich? Wie oft nehmen wir im Laden Lebensmittel zur Hand und schauen drauf, wie viele Kalorien sind da drin? Wer von uns hat schon mal eine Diät gemacht? Wir achten auf unsere Ernährung. Wir achten auf unseren Körper. Wir überlegen uns, wie viel Fleisch esse ich? Wo kaufe ich qualitativ gute Lebensmittel oder kaufe ich das Boulet aus China? ja, das sind Themen, da können wir locker drüber reden. Aber wovon ernähren wir uns geistlich? Was ist Nahrung für unseren Glauben? Ich glaube, da sagt Jesus schlicht und einfach Gottes Wort. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, aber wann und wo essen wir denn was anderes als dieses Brot? Es geht ja weiter. Die zweite Versuchung, die Jesus erlebt, geschieht folgendermaßen. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Spannende Szene. Vielleicht, wenn man sich das so bildlich vorstellt, Jesus steht auf den Zinnen des Tempels, auf dem Haus Gottes, auf dem Ort, wo man Gott angebetet hat als Jude. Und der Teufel steht da mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand und sagt, hey, hier steht's. Du kannst dich da runterstürzen und dir wird nichts passieren. Jetzt versucht der Teufel, Jesus mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Jetzt finde ich spannend, was Jesus macht. Er sagt nicht, du hast Psalm 91, Vers 11 und 12 nicht richtig verstanden. Er sagt doch nicht, dass das nicht wahr ist, was der Teufel da sagt. Sondern er sagt, es stimmt nicht in dieser Situation und das soll nicht mein Verhalten bestimmen. Denn dem entgegen hält er auch ein Bibelwort. Nämlich aus 5. Mose 6, Vers 16. Er sagt, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Ich finde es spannend, welche Achtung welche Gottesfurcht Jesus da zum Ausdruck bringt. Er sagt nicht, Hauptsache ich habe einen Bibelvers gefunden, der mir erlaubt, das zu tun. Er sagt, ich will Gottes Willen verstehen. Und so einen Bibelvers zu meinen Gunsten auszulegen, zu verdrehen, das passt nicht zu meinem Vertrauen auf Gott. Es passt nicht dazu, dass ich Verantwortung für mein Handeln übernehmen soll. Das passt nicht dazu, dass ich Gott ehren soll. Und ich finde es, es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir nicht einfach nur Bibelverse kennen, sondern dass wir die Bibel verstehen. Dass wir die Bibel in Zusammenhängen lesen. Dass wir verstehen, es geht nicht einfach nur darum, einen Bibelvers aus dem Zusammenhang zu reißen, sondern es geht darum, wirklich Gottes Willen im Zusammenhang zu verstehen. Jesus wusste ja, er hat einen Auftrag auf dieser Erde. Er war ja gesandt. Gottes Wille war es, dass er ans Kreuz geht. Es war nicht sein Wille, dass er da irgendwelche Experimente durchführt oder sich sogar in Gefahr begibt. Wir lesen immer wieder auch davon, dass Jesus nicht an bestimmte Plätze gegangen ist oder sich zurückgezogen hat, wenn es zu gefährlich geworden ist, weil er gesagt hat, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus hat nicht gesagt, jetzt muss ich gleich nach vorne preschen. Er hat gesagt, ich will Gottes Willen tun. Und für ihn war das verbindlich, was da in der Bibel steht. Für ihn waren das keine Optionen. Und dann die dritte Versuchung lesen wir. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Zum dritten Mal geht der Teufel auf ein persönliches, fordert der Teufel Jesus ganz persönlich heraus. Er bietet ihm an, Macht und Ehre zu bekommen. Er bietet ihm das Gegenteil von dem an, was ihn hier auf dieser Erde erwartet hat. Jesus hat ja nicht überall Zustimmung gewonnen. Es gab ja Jünger, die ihm den Rücken gekehrt gesagt haben, das, was du sagst, ist viel zu krass. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich gehe wieder nach Hause. Am Ende hing Jesus am Kreuz. Der Teufel bietet ihm eine Verlockung an und sagt, hey, Macht. Und Jesus bleibt bei seiner demütigen Haltung. Er sagt, nicht ich will jetzt festlegen, was dran ist. Nicht ich will den Weg bestimmen, den ich gehe, sondern ich will schon gar nicht dich anbeten, mir von dir was schenken lassen, sondern ich will alles von Gott erwarten. Ich will ihn ehren. Das ist eigentlich das erste Gebot, was sich da widerspiegelt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst mir allein dienen, nur mich anbeten. Und Jesus sagt, Anbetung und Dienst, das sind die Schlüsselbegriffe, die gebühren nur Gott allein. Nicht anderen Menschen, nicht dem Macht und Einfluss, nicht dir Teufel, der mir das anbietet. Es geht nicht darum, dass ich Beifall bekomme, sondern es geht darum, dass ich mit meinem Leben Gott ehre. Und in dem Moment sagt er, weg mit dir, Satan. Hör auf damit. Denn es heißt in der Schrift, es steht geschrieben. Ich finde es faszinierend, wie Jesus das wahr macht, was er im Vers 4 selbst gesagt hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er braucht zur Orientierung, dass Gott ihm erklärt, dass Gott sich ihm offenbart. Er braucht zum besseren Verständnis dieser Welt und wozu er hier ist und was er vorhat, braucht er Gottes Wort. Selbst Jesus hat Bibel gelesen, nach all dem, was im damaligen Zeit möglich war. Er ist in die Synagoge gegangen. Jesus zitiert immer wieder aus dem Alten Testament und er sagt sogar, ich bin der, der im Alten Testament angekündigt ist. Und er zeigt, dass um stark zu werden im Glauben und Versuchungen zu widerstehen, dass wir eigentlich keine übernatürlichen Kräfte brauchen, sondern dass wir verwurzelt sein müssen in Gottes Wort. Dass die Wahrheiten von Gottes Wort uns durchdringen müssen, nähren müssen. Dass Gottes Wort köstlich ist, nahrhaft und gesund, dass es stark macht. Ich habe gedacht, ich möchte euch gerne noch was Praktisches mitgeben. Eben am Ausgang liegen ein paar kleine Evangelien. Johannesevangelium ist sicher kein einfaches Evangelium. Es liegen zwei etwas nicht so schön aussehende Lukasevangelien. Lukasevangelium hat ja den Vorteil, dass es das Leben, man empfiehlt eigentlich, wenn man anfängt mit Bibellesen, dass man dann mit dem Lukasevangelium anfängt, weil das Lukasevangelium auch mit der Kindheitsgeschichte beginnt und uns gut mit hineinnimmt in wichtige und bekannte Geschichten, die Jesus erzählt hat. Das Johannesevangelium hat einen speziellen Charakter, weil es sicher anders als die synoptischen Evangelien nicht ganz so erzählerisch aufgebaut ist, sondern auch viele theologische Aussagen hat. Es beginnt schon im ersten Vers, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so. Aber es ist sehr spannend, das Johannesevangelium zu lesen. Ich habe einen Römerbrief und den ersten Johannesbrief und eine Ausgabe von allen drei Johannesbriefen. Ich lade euch ein, nehmt es mit, ihr könnt es hinterher wegschmeißen, es muss nicht heil sein am Ende. Lest es, arbeitet da drin. Dann habe ich mal drei Bibellesepläne ausgedruckt, wie man die Bibel in einem ganzen Jahr durchlesen kann. Und zwar muss man, um die Bibel in einem ganzen Jahr durchzulesen, einfach nur 4 Kapitel am Tag lesen. Einfach, okay. Es gibt Leute, die sagen, das dauert 10 bis 15 Minuten. Ehrlich gesagt, wenn ich 4 Kapitel lese, dann bleibe ich immer bei einem Kapitel hängen. Und für mich war das immer ein Riesenfrust. Aber man kann so einen Jahresbibelleseplan ja auch auf 4 Jahre verteilen, also jeden Tag ein Kapitel. Oder man könnte sagen, hey, es gibt ja, ich meine, wir nehmen uns Zeit, um ins Fußballstadion zu gehen, wir nehmen uns Zeit, um Skifahren zu gehen, wir nehmen uns Zeit, um ins Kino zu gehen. Wir könnten ja auch mal sagen, hey, ich mache 3 Tage im Jahr, wo ich wirklich einen halben Tag lang nur Bibel lese. Oder einfach nur als Idee, um diesen Bibelleseplan nutzen zu können. 3 Ausgaben habe ich mal ausgedruckt, wo man in einem Jahr durchlesen kann. Ich habe noch mehr, ich habe das auch digital, ihr könnt auf mich zukommen. Also keine Hemmung, das Zeugs muss weg. Und eben zum Teil sind sie auch nicht so schön designt, deswegen bin ich auch froh, weil eigentlich verschenke ich die keinem Nichtchristen mehr. Wenn sie nämlich hässlich aussehen, dann finde ich es auch nicht gut, die weiterzugeben. Aber für so im Hosensack die Sachen zu lesen, ist das immer gut. Dann habe ich noch ein spezielles Angebot. Ich habe Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Ich habe da eine kleine Bibelarbeit draus gemacht. Ich habe das mal Nährwort genannt. Nährwort. Der Begriff stammt nicht von mir, den habe ich geklaut. Aber die Idee ist eigentlich ja, dass die Bibel einen Nährwert hat. Jedes unserer Lebensmittel hat Nährwert. Und wer gerne etwas tiefer einsteigen möchte in Matthäus 4, Vers 1 bis 11, mal nachlesen möchte, was da im Alten Testament an den Stellen steht, sich auch Gedanken machen möchte, was das für unser Leben bedeutet, ein paar Anregungen, der kann gern dieses Nährwort mitnehmen. Ich habe einige, die meisten im DIN A5 Format und manche für die das zu klein ist, auch im DIN A4 Format. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich hoffe, wenn wir dann später in die Cafeteria gehen, dass ihr das wirklich genießen könnt. Dass ihr euch an den guten Sachen freut, die ein paar gute Seelen uns heute Morgen mitgebracht haben, dass wir das genießen können, die Gemeinschaft. Aber ich wünsche uns, dass wir nicht bei dem Genuss von, ich glaube, guten Wein gibt's leider nicht, aber dass wir nicht nur Genussmenschen sind, was das Essen angeht, so gutes Bier, belgisches Bier, wisst ihr, mag ich, oder einen guten italienischen oder spanischen Wein oder einen feinen Restaurantbesuch, sondern dass wir auch Genussmenschen werden im Umgang mit Gottes Wort. mit der Bibel. Dass wir mal zur Bibel greifen und nachlesen und davon uns prägen lassen. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, es ist manchmal einfach krass zu sehen, dass du nicht deine übernatürlichen Fähigkeiten in jedem Moment ausgespielt hast, alle Möglichkeiten, sondern dass du wie wir Mensch warst, dass du versucht wurdest, dass du hungrig warst, dass du dich mit Gottes Wort beschäftigt hast, dass du herausgefordert warst, nach Gottes Willen zu fragen, den Willen deines Vaters zu verstehen und dich auch an dem orientiert hast, was auch wir haben. Und ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben. Nicht nur das Alte Testament wie du damals, sondern dass wir heute auch das Neue Testament haben. Dass wir da drin lesen können, dass wir uns davon nähren können, dass da so viel Weisheit und Hoffnung und Ermutigung und Zuversicht und Zusage drinsteckt. Dass dein Wort kein Verfallsdatum hat. Dass es nicht anfängt zu stinken. Dass es uns Licht ist. Nahrung. Und wir bitten dich, lass unseren Hunger nach deinem Wort, nach deiner Wahrheit und nach dir nicht kleiner werden, sondern größer werden. Je mehr wir essen, Herr, desto mehr Hunger schenkt du uns. Amen.